Servus und herzlich willkommen zum All About Physio Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr auch nach dieser langen Pause wieder bei mir einschaltet. Und ich habe heute gleich zu Beginn wieder zu Gast den lieben Philipp Greimel. Hallo Philipp.
Hallo Luki, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da bin und dass wir jetzt gemeinsam die nächste Folge aufnehmen.
Sehr cool, ja. Ich habe mir gedacht, mit wem starte ich besser wieder rein als mit dir. Und wir haben uns natürlich auch ein schönes Thema für heute ausgesucht, nämlich nichts krankheitsbildmäßig, beziehungsweise jetzt nichts, was direkt quasi behandlungstechnisch in der Physiotherapie Empfehlungen wären, wobei vielleicht doch, sondern wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Personal Bias in der Physiotherapie und wie uns eben diese Bias, die wir selber für uns haben, eventuell in der Behandlung beeinflussen können. Da hast du ein paar gute Themen mitgebracht. Magst du vielleicht beginnend mal was dazu sagen, warum wir uns dieses Thema eigentlich rausgesucht haben?
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, es geht eben so um Denkprozesse, um Denkmuster und die Dinge, die wir durchbesprechen werden, muss man jetzt mal grundsätzlich sagen, sind jetzt keine ganz typisch nur physiotherapeutischen, sondern geht es generell aus der Forschung, aus der Psychologie ganz allgemein, gewisse Biases, gewisse Überzeugungshaltungen, die halt einfach das eigene Denken beeinflussen, wo man halt eigentlich denkt, man trifft eine sachliche Entscheidung. Und wir wissen ja, dass wir haben unsere persönlichen Vorlieben, unsere Vorkenntnisse, unsere Erfahrungen und aufgrund dieser Erfahrungen ist man einfach nie ganz, ganz, ganz neutral, kein Mensch. Einfach nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es so diese Voreingenommenheit bei manchen Dingen gibt, auch wenn sie unterbewusst ist. Und das Spannende bei Bias ist, selbst wenn man weiß, dass es Biases gibt, hilft das trotzdem nicht oder bedeutet das trotzdem nicht, dass man quasi nicht drauf reinfällt oder nicht davon betroffen ist. Das heißt, selbst die Kenntnis davon macht es noch nicht viel besser. Man kann vielleicht öfter in die Reflexion kommen und im Nachhinein merken, weiß ich nicht, ob das jetzt genau hundertprozentig nur sachlich war. Und gleichzeitig sind wir als Menschen, als soziale Wesen, können wir ja gar nicht immer hundertprozentig sachlich sein. Aber es ist einfach eine Illusion, wo ich sage, es schadet nicht, das auf jeden Fall mal am Schirm zu haben, einfach sich dessen bewusst zu sein, wenn man dann auch in Austausch mit anderen geht, mit Patientinnen und Patienten, mit Kolleginnen und Kollegen, mit egal wem man redet, dass man einfach schon am Schirm hat, jede Person hat zu einem gewissen Maß einen Bias und der ist bei manchen stärker ausgeprägt, bei manchen weniger, aber eben so diese Illusion, dass jemand nur anhand von Fakten und nur ganz sachlich und nüchtern Situationen analysiert, das gibt es einfach nicht und das muss man so hinnehmen, eben wenn wir als Menschen einfach soziale Wesen sind, mit Emotionen, genau, das geht nicht ohne.
Ja, absolut. Ich denke, was da vielleicht auch gut dazu passt, ist einfach, wenn man halt unterschiedliche Meinungen hat, da in Behandlungsstrategien, Behandlungsansätzen, vielleicht auch in Richtung dessen, was jemand eben dir verspricht oder dir sagt, jemand, der vielleicht, da werden wir dann wahrscheinlich später noch drauf kommen, eine Art Idol ist oder irgendjemand, mit dem du halt sehr viel Zeit verbringst, jemand, mit dem du gemeinsam quasi gewachsen bist und du das einfach nie hinterfragst, vielleicht da ist das jetzt so, ist das nicht so und kann ich das wirklich jetzt glauben und ich glaube, dass halt hier sehr viele scheitern wahrscheinlich an diesem immer zu hinterfragen, immer zu sagen, eben so wie du schon gesagt hast, diese Selbstreflexion vielleicht da oder eben mein Gegenüber zu hinterfragen, ja, aber da kommen wir dann später noch drauf.
Genau, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, es ist ja auch ein extrem fordernder Prozess. Also jetzt nicht, was ich jetzt so in 2 Minuten nebenbei mache, sondern wenn ich mich mit meinem eigenen Denken auseinandersetze und quasi schon bewusst suchen möchte, okay, wo habe ich in meinem Denken Fehler gehabt, das eben, da muss man schon grundsätzlich als Person, als Charakter, wie auch immer, dafür auch bereit sein. Weil natürlich kommt man dann vielleicht auf Sachen drauf, die man lieber besser gemacht hätte. Und das kann, wenn man das nicht gut einbettet einfach, kann das selber sich auch ja sehr viel Druck machen. Ja? Und dann deswegen ist jetzt gar nichts, wo man sagt, man legt jetzt einfach einen Knopf um und auf einmal ist man reflektiv oder reflektiert, sondern das ist ein Prozess, da wächst man rein, das kriegt man vielleicht eben dann in der Ausbildung mit oder im eigenen Arbeiten, merkt dann vielleicht, dass Reflexion Sinn macht. Und wenn das so wächst und gedeiht, dann kann das gut funktionieren, aber es ist jetzt kein Prozess, den man über Nacht jetzt auf einmal implementieren kann, weil es eben viel Zeit braucht. Es muss die Bereitschaft da sein, sich selber zu hinterfragen. Genau, mit dem hoffentlich zu erreichbaren Mehrwert, dass man es im nächsten Mal besser macht und für sich selber vor allem besser macht. Genau.
Mhm. Wir haben ja da jetzt eine große Liste an verschiedenen Arten von Biases quasi. Was mir direkt ins Auge gestochen ist, ist eigentlich dieses Ding des Availability Bias, weil das, was du in Klammer dazu geschrieben hast.
Ja, genau. Also Availability Bias, wir gehen jetzt so ein paar Dinge durch, wir schauen auch, wie es sich mit der Zeit ausgeht. Aber ist auch tatsächlich der, den ich als erstes vorstellen hätte wollen, weil er so greifbar ist, wenn man schon die Ausbildung abgeschlossen hat, wenn man dann Fortbildungen hat. Und es ist ein Phänomen, das kennen wir alle. Ja? Also ich mache dann vielleicht eine Ausbildung, ist jetzt ganz egal in welchem Konzept. Also geht jetzt nicht, dass ein Konzept besser als das andere ist, darum geht es überhaupt nicht, sondern ich gehe in eine Ausbildung rein, komme das erste Mal mit einer neuen Behandlungstechnik, mit einer neuen Denkweise, mit einem neuen Konzept in Kontakt oder in Berührung. Und dann dauert die Fortbildung 3, 4, 5 Tage vielleicht. Und das Phänomen ist so gut wie immer zu beobachten. In der Woche nach einer Fortbildung haben auf einmal 80% der Leute genau das Problem, wie sich mit der Technik perfekt lösen kann. Ja, und das ist einfach, das schleicht sich dann über die Zeit wieder aus, weil wir haben ja dann mehr und mehr Fortbildungen, haben immer mehr Tools in unserem imaginären physiotherapeutischen Werkzeugkasten. Aber eben das, was zeitlich und auch quasi von der Erinnerung noch am präsentesten ist, das wird als erstes das sein, was ich versuchen möchte. Und das ist ja auch prinzipiell nichts Verwerfliches, wenn es jetzt keine Patientinnen-Patientengefährdung gibt. Aber das ist einfach ein Phänomen, wo ich mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit denken würde, dass das viele Physios einfach kennen. Dass sie sagen, und ich nehme mich gern selber raus, weil da kann ich konkrete Beispiele nehmen, ohne jetzt irgendwie zu versuchen, da irgendwas, ein Konzept ins Negative zu ziehen, gar nicht. Sondern zum Beispiel, ich habe einen Grundkurs Myofascial Release gemacht, relativ knapp nach meiner Ausbildung und eben davor keine Berührungspunkte gehabt. Und am nächsten Tag, also nach der Fortbildung in die Praxis, auf einmal hat es so gewirkt, als ob 80% meiner Patienten genau das Symptomverhalten gezeigt haben und genau die Technik, die ich jetzt am Wochenende gelernt habe, wird für die perfekt passen. Ursuper, und wenn es den Patienten dann noch besser gegangen ist, vielleicht hat spezifisch ein Effekt geholfen, vielleicht nicht, vielleicht war es einfach nur meine Motivation und meine Energie, die einfach dann den Behandlungseffekt ausgelöst hat. Das kommen wir vielleicht heute oder in einer anderen Folge drauf zu sprechen. Aber mit der Zeit ist es dann halt nicht mehr das Tool, sondern ist halt wieder dann eins von vielen Tools. Und dann schleicht sich das aus, dann ist es nicht mehr bei 80 Leuten. Und nicht, weil die Patienten sich ändern oder nicht deswegen, sondern einfach, weil es dann von der Aufmerksamkeit wieder in den Hintergrund rückt. Ich habe es halt voll präsent im Kopf gehabt, weil gerade ein Wochenende nur das Thema war. Und dann ist das auch das erste Werkzeug, zu dem ich greife. Kommt dann auch, kann man dann auch kombinieren mit einer zweiten Bias? Genau. Sollen wir die gleich auch ansprechen?
Nein, ich würde nur ganz kurz was dazu sagen, weil bei mir war es nämlich ähnlich damals, als ich direkt aus der Ausbildung gekommen bin. Und man muss ja sagen, glaube ich, dass die meisten von uns, wenn sie direkt aus der Ausbildung kommen, zuerst mal sehr motiviert sind und gleich mal den ersten Kurs buchen, um einfach mehr zu lernen. Und wir aber eigentlich da relativ wenig Ahnung, glaube ich, insgesamt nur haben von dem Ganzen. Ja. Und ich glaube, dass man da noch sehr zugänglich ist eben für verschiedenste Heilmittel, für verschiedenste Dinge, die halt quasi das Gegenteil vom Ende der Welt versprechen, nämlich eigentlich Glanz und Gloria. Und bei mir war es damals genauso ähnlich mit dem Kinesiotaping-Kurs, muss jetzt zugeben. Ja, ja. Ich habe das direkt nach der Ausbildung gemacht, ich habe sogar mein Bachelorarbeit über Kinesiotape geschrieben und ich wusste dann auch, dass die wissenschaftliche Lage sehr schwierig ist vom Kinesiotape, sagen wir es vielleicht so, außer Placebo im Endeffekt. Und habe dann trotzdem diesen Kurs gemacht, weil es halt einer war, den mir der Arbeitgeber bezahlt hat damals. Und danach war ich so, cool, ich klebe das jetzt einfach jedem trotzdem drauf, weil ich weiß zwar, es ist Placebo, aber irgendwie war die Vortragende cool und das hat mir irgendwie gefallen. Mittlerweile, ich klebe überhaupt keine Kinesio-Tapes mehr, außer es wird wirklich explizit danach gefragt oder ich habe das Gefühl, der braucht jetzt das Placebo einfach und das passiert vielleicht einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate, irgend sowas. Oder ich bin bei einer sportlichen Betreuung dabei, dann ja, okay, einfach für den Kopf. Aber ansonsten, und das ist eben so lustig, und es gibt ja Leute, die aus dem halt nicht rauskommen. Und ich weiß nicht, ob das eh schon mit deinem nächsten Bias dann quasi zusammenkommt. Ja, okay, er nickt, ihr könnt es nicht sehen, aber er nickt. Und das finde ich dann immer spannend und wenn du das vielleicht näher erklären kannst oder vielleicht ein Wort dafür hättest, dann wäre das natürlich jetzt optimal.
Genau, also um das, was du eben sagst, wenn man am Anfang vom Berufsleben dann gar nicht rauskommt. Also grundsätzlich wir haben ja auch in Österreich eine Fortbildungspflicht, also man muss ja Fortbildungen besuchen. Das ist ja mal unbestritten und es passt auch voll, wenn man Fortbildungen macht und dann nach 2, 3, 4 Jahren draufkommt im Nachhinein, hey, eigentlich war das jetzt gar nicht so, wie jetzt die Datenlage passt oder was auch immer, aber das muss in vielen Dingen, muss man auch selber draufkommen. Man hat ja dann noch mehr Erfahrung, wie ist das bei Patientinnen und Patienten angekommen, wie tue ich mich mit dem Arbeiten, ist dieses Denksystem, wie auch immer jetzt, ist es was für mich oder nicht? Also das ist, wenn man im Nachhinein draufkommt, die Fortbildung war jetzt vielleicht nicht ideal oder jetzt nicht so mit den Erwartungen oder mit den Dingen, die man sich eigentlich erwartet hat, das ist ja okay, aber jetzt auch wieder ein Reflexionsprozess. Also das, man muss ja offen dafür sein, dass man für eine Fortbildung gezahlt hat, wo man im Nachhinein draufgekommen ist, dass es die vielleicht ihr Geld jetzt nicht unbedingt wert war. Und eben mit dem Geld ist dann dieses zweite Problem, unter Anführungszeichen, das ist die sogenannte Sunken Cost Fallacy, also quasi die versunkenen oder verschwendeten Kosten vielleicht. Und was das halt meint, ist, wenn ich, egal wie der jetzt wieder, ich mache das echt oft betonen, es geht nicht um ein bestimmtes Konzept, sondern generell, egal in einem Behandlungskonzept oder in einer Fortbildungsreihe, wo es viele aufeinander aufbauende Fortbildungen gibt, wenn ich dann irgendwann für ein Konzept 8.000 Euro, 10.000 Euro, 12.000 Euro an Fortbildungskosten investiert hat, dann will ich ja auch, oder dann habe ich ja oft so diese Denkweise, wenn ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, dann muss es ja funktionieren. Ja, also quasi, wenn ich dann draufkommen würde, nach 12.000 Euro zum Beispiel Investition und dann im Nachhinein durch Reflexion, durch Austausch mit anderen, durch auch Sichtung der Datenlage, dann draufkommen, die Datenlage unterstützt dieses Konzept eigentlich nicht oder nicht in dem Ausmaß, dann hängt damit ja auch zusammen, dass ich mir eingestehen müsste, dass ich 12.000 Euro für was ausgegeben habe, was so eigentlich nicht stimmen, helfen kann, wie auch immer, egal welches Konzept das jetzt ist. Und da ticken eben alle Menschen bis zu einem gewissen Grad, manche mehr, manche weniger, so, dass sie versuchen, diese Investition sich selbst gegenüber zu rechtfertigen und nicht zu sagen, ja, war vielleicht ein Blödsinn, die Investition, oder in dem Ausmaß, war es nicht verhältnismäßig, aber ich tue jetzt einfach weiter, weil ich eben so viel Geld schon investiert habe. Und das ist natürlich kein bewusster Prozess, sondern ist ja in den ganz, ganz meist oder in den allermeisten Fällen unbewusst, dass man einfach sagt, man hat diese Überzeugung, man hat viel Geld dafür ausgegeben und deswegen bleibt man auch in dem Konzept drinnen. Und so wie du sagst, wenn ich da niemanden habe, mit dem ich mich austausche, wo ich mal andere Erfahrungen trotzdem schnappen kann, der vielleicht dieses Konzept ein bisschen kritisch beäugt. Kritisch beäugen heißt ja nicht gleich komplett schlecht reden, aber einfach sagen so, ja, passt super, aber ein paar Fehlerquellen oder ein paar Unschlüssigkeiten sind da und da drin. Einfach nur, dass ich mal selber ins Denken komme und sage, ja, stimmt, dann nehme ich mir vielleicht nur 60% von dem Konzept raus und kombiniere es mit anderen Techniken. Das ist ja im Endeffekt das, wo man sagt, wenn man einen großen Werkzeugkoffer, einen fiktiven hat, wo man viele Dinge hat, auf die man zugreifen kann und man kombiniert dann individuell, Patientinnen, Patienten zentriert, das, was für die Person gerade am besten passt, das wäre eigentlich das Idealbild. Aber wenn ich quasi nur, es gibt so einen schönen Satz, den sage ich gerne oft, wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Ja, also selbst wenn ich eigentlich was ganz anderes brauchen würde, aber wenn ich nur ein Tool zur Verfügung habe, dann habe ich auch nur eine Möglichkeit, verschiedene Probleme zu lösen. Und das kann manchmal funktionieren und manchmal nicht funktionieren. Und da finde ich es einfach nur gut, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man mal nach jeder kleinen Fortbildung das mal probiert und schaut, wie fühlt man sich selber damit, wie geht es mit Patientinnen und Patienten und ob man sich dann 100% von den Inhalten mitnehmen möchte, 80% oder vielleicht sogar, ich habe jetzt auch Fortbildungen, die möchte ich jetzt aber nicht namentlich annennen oder ansprechen, weil niemand in ein schlechtes Licht gerückt werden soll. Aber ich habe Fortbildungen gemacht, wo ich im Nachhinein mir jetzt denke, davon wende ich bewusst absichtlich gar nichts an, weil das für mich keinen realistischen Wirkmechanismus hat, keine realistische Berechtigung. Und ja, war halt auch schade um das Geld. Also ich ärgere mich schon auch um die Investition. Aber ich denke mal, nur weil ich viel Geld investiert habe, rechtfertigt das noch nicht, dass ich etwas anwende oder verwende, wo ich der Überzeugung bin mittlerweile, dass es eigentlich keinen Mehrwert hat oder keinen Sinn macht oder nicht zu rechtfertigen ist.
Und das finde ich extrem gut, weil man eben manchmal, so wie du sagst, diesen Zwang eben hat. Das hast du extrem gut jetzt erklärt, die letzten paar Minuten. Und das ist, glaube ich, oft eben so ein Thema, dass man das unbedingt dann anwenden muss, weil man ja sagt, man hat das irgendwie bezahlt, man hat das ausgegeben, auch das Geld. Aber ich finde nicht, also absolut nicht. Ich finde, man kann auch Fortbildungen machen, was dafür bezahlen, um dann zu sehen, dass ich es lieber nicht mache. Aber wenn es natürlich dann vielleicht das Geld natürlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist verschwendet, weil du hast es dir zumindest angeschaut und du kannst zumindest sagen, ich kenne das, wenn jemand mit zu dir kommt oder wenn jemand mit dir diskutieren möchte über das, dann sagst du, ich kenne das, ich habe die Fortbildung gemacht, ich habe es versucht anzuwenden, aber ich kann es nicht mit mir vereinbaren. Egal, ob jetzt auf einer physiotherapeutischen Ebene, auf einer Gewissensebene, was weiß ich, keine Ahnung, gibt es ja mehrere Dinge, die man da sicher auch sagen kann, oder vielleicht auch auf einer evidence-based Ebene, ja, wenn man so wie, glaube ich, wir beide sehr evidence-based versucht zu arbeiten, gibt es übrigens auch eine schöne Folge dazu, schon in der Vergangenheit, dann ist man ja auch bei manchen Konzepten eher ein bisschen abgeschreckt. Man macht sie dann vielleicht trotzdem, weil man sich denkt, das würde mir aber interessieren, wie sie es erklären. Können sie es erklären, können sie es nicht erklären? Aber man merkt dann auch recht schnell bei manchen Dingen, vielleicht doch nicht. Also vielleicht wende ich das jetzt doch lieber nicht an. Wenn es 600 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro kostet hat, ist halt dann nicht gut. Mhm. Im Prinzip von nicht das Wort verwenden. Ja. Aber ja, was besser so, als du machst mit den PatientInnen halt absichtlich etwas, was du eigentlich nicht unterstützen kannst, weil dann fehlt ja, glaube ich, die Authentizität, sehr schwieriges Wort, dazu irgendwo.
Ja. Wo man halt nur sagen muss, also ich finde es auch gut, sich Dinge anzuschauen, wo man von Haus aus vielleicht schon der Überzeugung oder Meinung ist, dass man davon eher wenig fürs eigene Arbeiten mitnehmen wird, aber einfach mal um reinzuschnuppern. Aber man muss ganz klar sagen, vor allem als Berufsanfängerin, Anfänger, habe ich jetzt nicht nebenbei 2000 Euro in den meisten Fällen, wo ich sage, ich schaue mir es mal an und will dann eh nichts damit machen. Also das kann man vielleicht als wohlüberlegtes Investment machen, wenn man ein bisschen finanziell in den Polster hat. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache die erste Fortbildung nach meinem Studienabschluss, ja, dann mache ich am ehesten mal die Dinge, wo ich sage, von denen verspreche ich mir auch was. Ja, also das hängt dann schon noch ab, wie es budgetär und auch zeitlich ist. Ja, also ja. Ich würde jetzt nicht irgendeinen Masterstudiengang, der vielleicht privat zu finanzieren ist, machen mit dem Ziel von Anfang an, ich schaue es mir mal an, ob da eh nicht nur Blödsinn ist, um das jetzt ein bisschen provokant zu formulieren. Ja, also das ist dann schon eben Zeit, investmentmäßig, das wird sich so oder so nicht rechnen. Ja. Da kann ich vielleicht einfach in den Austausch gehen mit Leuten, die in der Master studiert haben und so weiter oder ein Fortbildungskonzept gemacht haben, aber wenn es jetzt ein Nachmittagskurs ist oder ein Online-Vortrag, wo ich jetzt mal sage, okay, da zahle ich 80 oder 150 Euro, ist immer noch Geld, also muss man auch mal erst verdienen, aber dann ist so diese Risk-to-Reward-Ratio überschaubarer und vielleicht leichter zu rechtfertigen, aber also nur, dass niemand das falsch versteht, wir raten niemanden, um 2000 Euro eine Fortbildung zu machen, nur um zu schauen, ob da eh nicht nur Käse erzählt wird, um es jetzt ganz überspitzt zu sagen, bewusst ein bisschen provokant, aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin auch ein Fan davon, dass man mit Leuten redet, die eben ganz bewusst anders arbeiten als man selber, weil oft sind die Unterscheidungen oder die Dinge, die sich dann eben unterscheiden im Handling, gar nicht so groß. Mhm. Also oft, ich habe das auch schon oft erleben dürfen, muss man eigentlich sagen, dass ich eigentlich gedacht habe, die Person denkt komplett anders, arbeitet komplett anders und ist wirklich 180 Grad unterschiedlich. Und man kommt dann eigentlich drauf, dass so 60, 70, 80 Prozent eigentlich mehr oder weniger ähnlich sind. Und die 20 Prozent, die halt an der Unterschied sind, sind dann halt nach außen das, wo man das Gefühl hat, es unterscheidet sich komplett. Aber die allermeisten Physios wollen ihren Patientinnen und Patienten helfen. Also das würde ich jetzt mal unterstellen, dass es fast 100% sind oder es sollten 100% sein. Und es unterscheidet sich dann einfach nur so die Herangehensweise oder eben die eigenen Überzeugungen, mit welchem Tool oder mit welcher Herangehensweise man diesen Personen am besten helfen kann. Ja, aber ich glaube eben diese Gemeinsamkeit, die haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt insgesamt mehr Gemeinsamkeiten unter Physios als Unterschiede, aber die Dinge, die sich halt eben unterscheiden, sind dann die man nach außen hin am ehesten oder am stärksten wahrnimmt.
Ja, absolut.
Aber wir haben schon eine sehr große gemeinsame Basis und das darf man auch nicht vergessen, gerade jetzt eben Social-Media-Zeit, wo es immer mehr um Klicks geht und um extreme Inhalte, das haben wir eh schon besprochen in der Social-Media-Folge auch, man darf nicht vergessen, dass alle das große Ziel im Kopf haben, Personen zu helfen. Natürlich muss man auch selber auf sich schauen, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann, aber eben so diese Herangehensweise, diese ethische, dass man Personen helfen möchte, das ist ja bei fast allen der Grund, warum man die Ausbildung überhaupt begonnen hat oder das Studium begonnen hat, mit dem Ziel, eben Personen helfen zu können.
Hoffentlich.
Genau. Ja,
hoffentlich.
Doch, das würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
aber die meisten wahrscheinlich.
Ja.
Du hast aber was Schönes aufgeschrieben, das nennt sich Commission Bias. Mhm. Wie würdest du das erklären?
Mhm. Commission Bias lässt sich wahrscheinlich relativ gut erklären. Commission Bias ist, wenn ich weiß, dass ich Geld bekomme von einer Person, dass damit auch die Erwartungshaltung von mir an mich selber besteht oder entsteht, weil mir die Person zahlt, muss ich der Person auch helfen können. Und ich habe da als Beispiel auch dazu geschrieben, die Frozen Shoulder. Wenn man die aktuellen Leitlinien schaut, ist Frozen Shoulder ein Krankheitsbild, das in gerade in den anfänglichen Krankheitsphasen mit Physiotherapie und ohne Physiotherapie gleich nicht extrem arge Unterschiede macht. Und da ist dann eben die Frage so, wenn ich jetzt, und ich rede jetzt von mir, wenn ich jetzt pro Einheit 80 Euro verlange, das heißt, eine Person zahlt mir 80 Euro für eine Dreiviertelstunde mit mir, dann habe ich aus welchem Grund auch immer oder aus dieser Erwartungshaltung heraus den Anspruch an mich selber, in diesen 45 Minuten auch etwas zu machen, was hilft. Und wenn ich mir aber die Leitlinien anschaue, die sagt, in gewissen Phasen ist weniger manchmal mehr, dann deckt sich das nicht. Und dann muss man eben auch da wieder schauen, die eigenen Erwartungshaltungen, die eigenen Überzeugungen in Zusammenhang zu setzen mit einer Clinical Practice Guideline zum Beispiel, mit einer Richtlinie, und zu schauen, okay, ist es jetzt überhaupt zu rechtfertigen, in der Phase jetzt die und die Therapiefrequenz zu machen, oder ist viel wichtiger, dass die Person einfach ins Selbstmanagement geht und dass ich nicht jede Woche eine Einheit brauche oder vielleicht nur alle 3 Wochen eine Einheit. Und das haben wir bei vielen anderen Krankheitsbildern auch. Also wir wissen, dass es Krankheitsbilder gibt. Es gibt ja auch den Spruch, oder? Ein Fieber dauert mit Arzt eine Woche und ohne Arzt 7 Tage. So quasi, du gehst ja eh nur hin, um vielleicht irgendwie mal angeschaut worden zu sein, um gehört worden zu sein. Das ist auch wichtig.
Vielleicht aber für die Krankschreibung.
Möglich, aber es ist schon auch wichtig, diese soziale Komponente eben so quasi, dass man auch Aufmerksamkeit bekommt, wenn man krank oder bei uns halt in unserem Fall verletzt auch oft ist. Das ist auch nicht zu unterschätzen, deswegen würde ich hier nicht sagen, man sollte Leute gar nicht kommen lassen. Ja. Aber eben, wenn es ein finanzielles Investment auch ist, muss ich abklären oder abschätzen, reicht es, wenn ich die Person alle 3 Wochen sehe und dazwischen bei unter Anführungszeichen Notfällen vielleicht per WhatsApp erreichbar bin, muss jeder für sich selber entscheiden, wie sehr man erreichbar sein möchte. Aber wie eng muss der Betreuungsintervall sein und ist das mit dem Krankheitsbild, mit dem zu erwarteten Symptomverlauf zu rechtfertigen oder nicht?
Ja.
Genau. Und manchmal ist es einfach am besten, die Leute tun zu lassen und dann haben wir gar nicht so eine Rolle im Vordergrund zu stehen. Aber das muss man halt eben auch...
Das muss man halt auch akzeptieren selber.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist auch schwer und ich glaube, dass es auch vor allem in der Freiberuflichkeit oft ein finanzielles Thema tatsächlich sein kann. Ich kenne das auch noch von mir zu Beginn, wenn du halt irgendwie gerade anfängst mit der Freiberuflichkeit, du hast irgendwie eine eigene Praxis oder einen eigenen Standort und bist jetzt nicht irgendwo vielleicht reingerutscht, wo du gleich von Anfang an komplett voll bist, dann bist du natürlich auch von jeder Stunde abhängig, die du arbeitest. Klar, die Frage ist, und das ist eine Frage, die wir uns zum Beispiel halt von Anfang an auch gestellt haben, muss ich meine finanziellen Schwierigkeiten, Probleme auf die Patienten, Patientinnen abwälzen?
Also die ethische und Antwort ist nein.
Absolut.
Kurz gesagt.
Absolut, aber, genau, bin ich voll bei dir. Und das ist auch, warum sie jetzt zum Beispiel, also in unserer Praxis hat sie ja das durchgesetzt, dass wir die Leute einfach, also wir sind, glaube ich, sehr ehrlich, glaube ich, das soll jetzt keine Werbung sein, absolut nicht, aber es ist einfach schön, wenn alle am gleichen Strang ziehen und wenn du einfach merkst, okay, wenn sie da gar nichts tut oder wenn wir einfach merken, hey, die Guidelines, Frozen Shoulder zum Beispiel, sind so und so und so, dass wir uns auch daran halten und dann einfach auch ganz ehrlich sagen, hey, das geht jetzt gerade einfach nicht oder es funktioniert genauso gut, wenn du nicht zu mir kommst, du sparst ein bisschen Geld damit, ich bin erreichbar, wenn du was brauchst, ich habe einen schnellen Termin vielleicht, wenn du was brauchst, ich wäre verfügbar, sollte es irgendwie sein, dass du nächste Woche sagst, es ist schlimmer geworden und ich mag trotzdem vorbeischauen. Aber es ist auch okay, wenn wir die Leute in einem 3 bis 4 Wochen Abstand sehen. Und bei uns hat sich das so zum Beispiel, glaube ich, mittlerweile eingegliedert, dass wir die Leute dann in der späteren Reha-Phase dann einfach alle 3 bis 4 Wochen nur noch sehen, weil da ist dann klar, vor allem als sportphysiotherapeutische Praxis, dass die Leute die Übungen machen müssen, dass sie trainieren müssen, dass es besser wird. Ansonsten, wenn die dann jede Woche herkommen, dann werde ich nie einen Unterschied sehen. Mhm. Da wird sie nichts tun, ja.
Und ja.
Schon also, an der physiologischen.
Ich wollte gerade sagen, also gerade wundheilungsphasenmäßig wissen wir, am Anfang sind sehr viele Prozesse, die auch in kürzeren Abständen die Belastbarkeit verändern, aber jetzt in der 20. und in der 23. Woche werden die physiologischen Sprünge nicht extrem sein, also dazwischen, ja. Während zwischen erster und dritter und erster und vierter Woche ist das sind komplett andere Einheiten. Das sind
massiv viel,
das sind das, also deswegen, uns hören ja doch auch immer wieder Studierende zu. Dankeschön an dieser Stelle. Aber auch da, du hast es eher angesprochen, ja, natürlich dieses, wir können jetzt so ein bisschen tun. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 40 Stunden an der FH angestellt. Ich mache sowieso nicht mehr so viele also Patientinnen. Das heißt, das ist jetzt bei mir so nicht eine hohe Einkommensquelle.
Ja.
Und du bist einfach gut ausgelastet, weil sich in Wien herumgesprochen hat, dass man bei dir an einer ganz guten Adresse ist. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
In manchen Sportarten, ja.
Auf jeden Fall, um was es geht. Am Anfang von der beruflichen Karriere oder von der Selbstständigkeit, natürlich ist man auf Umsatz angewiesen. Da brauchen wir jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Ja, wir können uns auch nicht von Luft und Liebe ernähren oder Miete zahlen oder was auch immer. Die Patientinnen und Patienten haben schon auch selber eine Verantwortung. Also wenn eine Person sagt, ich kann es mir nicht leisten, jede Woche zweimal zu kommen, dann müssen wir das ja eh akzeptieren, weil wir können ja niemanden dazu zwingen, zu uns zu kommen. Das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, das ist auch am Berufsanfang ethisch nicht korrekt, wenn man sagt, nein, sie müssen zweimal die Woche kommen, weil sonst geht es ihnen nicht gut. Das ist ethisch-moralisch schwierig, muss man mit sich selber ausmachen. Ja. Aber natürlich, am Anfang spielt Umsatz eine Rolle. Das heißt, ich würde jetzt nicht ungezwungen zu sagen, na, es reicht, wenn wir uns in 4 Wochen sehen. Wenn die Person sagt, na, können wir uns für nächste Woche einen Termin ausmachen und die Person möchte kommen, sie signalisiert, sie sieht einen Sinn dahinter, sie kann sich das auch finanziell leisten, dann muss man jetzt nicht ungezwungen, vor allem eben gerade am Anfang, wo man noch nicht so eine hohe Durchlaufmenge hat, dann sagen, nein, machen wir nicht. Es soll schon medizinisch vertretbar sein. Ja. Also eben, je nachdem, was für ein Krankheitsbild ist, will jetzt niemand eine Einheit aufs Auge drucken, wo kein Mehrwert dahinter steht. Aber wenn die Person sagt, na, einmal in der Woche, das ist ihr Fixpunkt, habe ich oft schon gehabt, dass die Person sagt, und selbst wenn wir nächste Woche fast die gleichen Übungen machen wie heute, das ist für mich so einmal in der Woche, das gönne ich mir, dann sage ich der Patientin, okay, aber es kann eben sein, dass wir fast dieselben Übungen machen, nur mit ein bisschen anderem Gewicht, ja, das passt. Und wenn es so quasi eine informed decision ist, also quasi wenn die Patientin, der Patient alle Infos hat, die sie braucht, um die Entscheidung selber treffen zu können, dann ist es auch ethisch vertretbar. Mhm. Ja, eben, schwierig, wie gesagt, habe ich gesagt, na, wenn sie nicht zweimal die Woche kommen für 3 Monate, dann kann es ihnen gar nicht gut gehen. Das ist, würde ich jetzt mal eher als fragwürdig zumindest abstempeln.
Ja.
Wir können eh niemandem was verbieten, aber so ein bisschen, wir sollen ja unsere persönliche Einsicht da auch einbringen und ja.
Absolut.
Es ist auf jeden Fall, genau, man soll nicht selber verhungern als Physio. Und am Anfang habe ich einfach viele Hausbesuche in ganz Wien gemacht und bin in Wien öffentlich immer dumm gefahren und habe so meinen Umsatz gemacht. Also geht auch irgendwie.
Ja. Hausbesuche sowieso gehen immer ganz gut. Die werden immer gesucht und sind sehr gefragt. Vielleicht nur ganz kurz, ich mache es mittlerweile auch so, dass ich die Leute einfach selbst entscheiden lasse, dass ich einfach dann hingehe und vor allem, wenn es jetzt Erstbefunder ist und dann nach dem Termin sage ich, okay, bei Dingen, die jetzt mir nicht so akut erscheinen, wo jetzt keine akute Verletzung oder kein akutes Beschwerdebild vielleicht auch dahinter ist, dann sage ich einfach, okay, wie hast du das vorgestellt?
Mhm.
Hast du einen Plan? Hast du irgendwas, wo du sagst, in dem Abstand möchte ich gern kommen? Manche Leute sagen dann sogar so, ja, ich habe mir gedacht, so alle 2-3 Wochen, dass ich vorbeischaue, dass wir einfach quasi die Übungen anpassen. Manche sagen dann, spielen den Ball zurück und sagen, na, was hältst denn du für schlau? Und wenn ich dann sage, naja, aus meiner Sicht heraus bei chronischen Dingen eher im 2-3 Wochen Abstand, einfach, dass wir eben die Zeit geben, dem Gewebe auch zu heilen, weil das hat ja lang gedauert, dass es so wird, dann können wir mehr Abstand machen zwischen den Einheiten gerne. Und bei akuten Dingen sage ich halt dann, ja, wäre halt schon cool, wenn wir uns einmal die ersten 3-4 Wochen wöchentlich sehen und danach lassen wir es ausschweifen.
Ja.
Einfach um auch gleich einen Ausblick mitgeben zu können, um zu sagen, okay, die ersten 3-4 Wochen wird jetzt ein bisschen intensiver und danach bist du ja selber dafür verantwortlich. Und genau, dann komme ich ja in dieses Ding gar nicht so rein, glaube ich.
Und das ist eben das, so quasi auch Shared Decision Making. Die Leute sollen alle Informationen haben, die sie brauchen, um selber eine Entscheidung treffen zu können, die für sie passt und nicht mehr und nicht weniger. Das ist eigentlich das Einzige, was wir da quasi mitgeben wollen. Wir als Fachpersonen mit dem Wissen zu Krankheitsbildern, wir können schon Informationen geben, hey, wahrscheinlich eben ist es gescheit am Anfang, höhere Frequenz und dann ausschleichen oder es braucht gleich am Anfang keine hohe Frequenz. Für die Info kommen die Leute auch zu uns, aber eben wir sollten in den wenigsten Fällen oder eigentlich in keinem Fall Entscheidungen für Personen treffen, sondern es sollte eben immer ein gemeinsamer Entscheidungsfindungsprozess sein. Und die Person muss mit der Info eh selber machen, was sie möchte. Es kann ja auch sein, dass die Person, das müssen wir auch offen sein dafür, dass die Person nach einer Einheit sagt, bis deppert zum Greimel Philipp gehe ich sicher nicht mehr, weil das ist mir so unsympathisch und dem möchte ich nicht nochmal 80 Euro zahlen. Auch diese Option gibt es und das ist mehr als valide.
Ja.
Ja,
Physiotherapie lebt zu einem Großteil von Kommunikation und Sympathie in der Therapie. Also ich glaube, es sind 40-50%, die der Therapieerfolg den Therapieerfolg ausmachen in dem Bereich. Und das ist halt wichtig, so wie du sagst, mein Satz fängt da immer so an: Wie war's? Möchtest du wiederkommen? Mhm. Und wenn ja, wie oft?
Mhm.
Das ist immer so meine Standardfrage. Ja. Weil es kann ja sein, dass sie sagt, oder er sagt, na, eigentlich möchte ich nicht wiederkommen, weil ich habe mich nicht wohlgefühlt bei dir. Und dann ist das absolut okay. Voll okay.
Dann kann man vielleicht noch fragen, passt, gibt es was ich ändern kann? Oder hast du das Gefühl, du würdest lieber zu wem anderen gehen? Und im besten Fall kann man dann vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin empfehlen. Einfach so quasi, um das auch gut abzuschließen, weil passt ja, wie gesagt, das ist mir im Privatleben auch nicht jeder gleich sympathisch, wieso soll es dann bei der Physio anders sein? Und einfach für die Option müssen wir offen sein. Es gibt für jede Person den richtigen und die richtige Physio, aber auch für jede Person die oder den falschen Physio.
Absolut.
Das ist, wenn man das gleich am Anfang akzeptiert, dann ist es für beide Seiten eigentlich,
es ist, okay.
Ist beiden Seiten geholfen. Ja? Ich muss mich dann als Physio auch nicht herumärgern, warum jetzt die vierte Einheit irgendwie so zart ist, weil keine Gesprächsbasis da ist, sondern muss man dann eben offen ansprechen. Aber eben, wir haben nicht die hundertprozentige Verantwortung, sondern bei Kommunikation gehören immer zwei dazu.
Ja.
Und vor allem, wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, dürfen auch Erwachsene von selber Befindlichkeiten äußern. Also muss nicht alles von uns kommen.
Das stimmt.
Wo waren wir denn? Was fehlt uns denn noch?
Ich denke, wir hätten noch den Confirmation Bias, oder haben wir den jetzt zu Beginn schon besprochen?
Nein, noch nicht ganz.
Und die Clustering Illusion. Und irgendwie finde ich, dass es auch nicht so ganz schlecht zusammenpasst, rein vom Thema her.
Genau, also gehen wir mal vielleicht nur die zwei Sachen durch an sich, und dann werden wir vielleicht den Zusammenhang erkennen. Also Confirmation Bias ist eigentlich... ist ein komplexer Prozess, ein komplexer Denkprozess, der dahinter steht, aber eigentlich ist es relativ einfach erklärt, dass man sagt, wenn man Antworten auf eine Frage sucht, dann ist man jeder Mensch, und das ist, da kann man sich nicht ausklammern, egal wo man arbeitet, wie man arbeitet, wo man die Ausbildung gehabt hat. Jeder Mensch tickt auch im Privatleben so, dass man tendenziell eher Inhalte oder Informationen, die eigene Sichtweise bestätigen, dass man für die viel offener ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Studienergebnis finde, das meine eigenen Überzeugungen ein bisschen in Frage stellt, dann gehe ich viel genauer in die Analyse und sage dann, aha, aber haben die überhaupt die richtige Methodik gewählt? Wie war denn die Probandenauswahl? Hat das überhaupt richtig gepasst? Ich bin bei Informationen, die meine eigenen Überzeugungen in Frage stellen oder hinterfragen, viel, viel kritischer als bei Informationen, die meine Bias bestätigen. Und gerade eben auf Social Media, also ich meine, haben wir auch schon mal geredet, jede App, jeder Algorithmus ist darauf trainiert, dass man so lange wie möglich in der App drinnen bleibt. Und ich bleibe dann drinnen, wenn ich viele Inhalte sehe, wo ich mir denke, ja voll, ja fix, habe ich mir auch schon gedacht. Das ist genau das, was ich immer sagen wollte. Weißt du, wenn immer Inhalte mir eingespielt werden, wo ich mir eben denke, ja genau so ist es. Und dann habe ich ja diese Illusion, dass die ganze Welt so denkt wie ich, und dann fühle ich mich wohl und dann scrolle ich noch ein bisschen weiter, weil dann habe ich vielleicht noch mal ein paar Mal so diesen Glückshormonausschuss, weil ja meine Sichtweise, meine Gedanken immer bestätigt werden.
Ja.
Aber die Realität schaut anders aus.
Was ja aber auch wieder zu den Fortbildungen passen würde, ne? Weil da sitzen ja auch dann Gleichgesinnte drinnen.
In den allermeisten Fällen, ja.
Genau, und dann wirst du ja auch nicht hinterfragt, sondern dann ist eher so, ja genau das, genau so ist es und das ist es.
Ja.
Schwierig.
Und ist auch, ich habe jetzt am Wochenende, je nachdem wann die Folge erscheint, aber ich habe vor kurzem, so kann man es sagen, ich habe vor kurzem eine Fortbildung gemacht bei einem Physio, der aber vorher Volkswirt war oder eben Volkswirt noch immer ist und der sich extrem gut mit Statistik auskennt. Und da ging es wirklich 2 Tage lang nur darum, wie liest man Meta-Analysen. Ja? Und da geht es um nackte Zahlen, und je nach Methode kann man mit denselben Zahlen, mit genau demselben Datensatz, komplett unterschiedliche Aussagen rausbringen. Ich kann mit dem, ohne irgendwas zu ändern an den Werten, kann ich sagen, Intervention A ist besser als Intervention B, und wenn ich nur eine andere Berechnungsmethode nehme oder nur eine andere Darstellungsvariante nehme, kommt mit denselben Zahlen raus, Intervention B ist besser als A. Das heißt, ich fand es super lehrreich, weil ich mir eben gedacht habe, so ja, Studien lesen, und wenn dann das Ergebnis rauskommt, und meistens die Methode ein bisschen übersprungen, weil nicht so versiert drinnen, und dann quasi so auf Diskussion und Conclusion und so weiter. Und wenn deine Aussage steht und dann so einigermaßen die Grafik halbwegs dazu passt, dann wird es schon passen. Und dem ist halt leider gar nicht so. Das heißt, Lösung ist die gute Frage. Aber viele Paper lesen, möglichst kritisch sein, möglich auch die wissenschaftlichen Fähigkeiten oder die Kenntnisse über wissenschaftliche Methoden so gut wie es geht kennen, und dann einfach versuchen, offen zu sein, dass nicht immer nur alle so denken, wie ich es auch denke. Ist vielleicht auch eine gute Erkenntnis fürs Privatleben, ja, aber jetzt gerade aufs Physioleben. Wenn ich immer nur Artikel lese, die meine eigene Denkweise bestätigen, dann könnte man früher oder später draufkommen, dass nicht das ganze Universum so denkt, wie ich denke, weil das tut es ja im Privatleben eben auch nicht.
Ja, und ich glaube, was auch dazu kommt, ist Schwarz-Weiß-Denken ist in der Medizin schwierig. Also wie gesagt, wir können uns evidence-based an was anlehnen, aber dann nur zu sagen, nur das geht und das andere geht nicht, ist immer schwierig. Und das machen leider auch viele Konzepte, Fortbildungen so, die dir dann quasi in die Hand drücken, hey, nur meines funktioniert und das andere funktioniert nicht. Und da sollte man einfach auch vorsichtig sein, weil die holen sich dann auch die Bestätigung von euch und umgekehrt, ihr gebt denen auch die Bestätigung dafür, wenn ihr dann sagt, ja, stimmt, es funktioniert nur das, weil ich habe in den letzten 3 Monaten ja nur so behandelt. Ja, weil du in den letzten 3 Monaten nur so behandelt hast, weißt du auch nicht, ob es anders auch funktioniert hätte.
Genau.
Und das ist halt immer so ein bisschen tricky. Und auch, was ich halt in letzter Zeit immer öfters höre, ist auch, ich sehe ja, dass es funktioniert.
Ah, ja.
Ja, ist super. Ja, ja, passt gut. Wenn du siehst, dass es funktioniert, ist voll okay. Aber es könnte auch sein, dass es anders funktioniert. Mhm. Es könnte auch sein, dass es auf diesem Wege funktioniert. Wer weiß, ob es nicht anders schneller funktioniert. Wer weiß, ob es anders vielleicht schlechter funktioniert. Ja, wir wissen es nicht. Und das ist halt auch wieder so eben so ein Confirmation Bias, so, naja, der war jetzt bei mir, diese 30 Minuten, 45 Minuten und nach der Einheit direkt ist es ihm ja besser gegangen. Mhm. Ja, aber wie ist es danach?
Ja, und vor allem warum? Also du hast, ich würde jetzt manchmal extrem weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wäre vielleicht noch ein Thema für eine andere Folge.
Absolut.
Also quasi, wer heilt, hat recht. Du weißt, das ist einer meiner absoluten Not-Lieblingssätze.
Ja.
Und dann aber auch so quasi das Problem, was wir haben, eben so, ich sehe, dass es funktioniert. Diese ist auch wieder Confirmation Bias teilweise drinnen, Sunken Cost Fallacy auch, weil ich habe ja 5.000 Euro in dieses Modul, in dieses Konzept, wie auch immer investiert, das muss ja was helfen, aber da kommen viele Sachen zusammen, aber eben auch dieses Ding mit, wenn ich selber beurteile, wie eine Intervention wirkt, die ich selber durchgeführt habe, bei jedem RCT oder bei jeder Doppelblindenstudie sind die, die eine Intervention durchführen und die, die das Ergebnis messen, zwei unterschiedliche Personen und die voneinander nicht wissen, wer was gemacht hat. Ja? Mhm. Aber wenn ich selber was mache, wird ja niemand aus freien Stücken sagen, am Anfang vor allem von der Ausbildung, wenn man eben diesen Reflexionsprozess vielleicht nicht hat, na, das war jetzt ein Blödsinn. Wenn mir der Patient sagt, die Patientin sagt, es tut weh, es ist jetzt schlimmer als vorher, kann es einerseits sein, dass man sagt, ja okay, meine Technik war falsch, oder man findet vielleicht irgendeine andere Erklärung auf Patientenseite, warum das jetzt nicht geholfen hat oder nicht. Also wir sind ja wieder alle als Menschen, nochmal, wir nehmen uns da ja beide überhaupt nicht aus und das geht es auch gar nicht. Wenn es meinen Denkprozess bestätigt, Confirmation Bias, dann habe ich alles richtig gemacht. Und wenn aber etwas anders rauskommt, als ich eigentlich geplant hätte, dann fallen mir auf einmal 5 verschiedene Faktoren ein, warum das jetzt nicht funktioniert hätte, aber ich und meine Technik waren sicher nicht. Ja, weißt du, so dieses quasi, wieder schauen, es muss dann andere Erklärungen geben, aber umgekehrt, wenn es funktioniert hat, war es immer nur, weil ich genau die richtige Technik gemacht habe. Ja, da gibt es dann keine anderen Faktoren, die beitragen können. Also ist auch wieder so, sich selber, also ich übertreibe jetzt ein bisschen so dieses Selbstbeweihräuchern, so quasi, ich habe der Person jetzt geholfen, weil ich der Chef bin und ich immer die perfekte Technik weiß.
Ich erwische mich da selber manchmal
natürlich komplett
dabei, absolut, wo ich mir dann denke, ah geil, das hat funktioniert. Und dann kommen die in der nächsten Einheit wieder und sagen, es ist eigentlich gleich oder sogar schlechter worden. Ja. Und dann denke ich mir immer so, ah, das war jetzt nichts. Und dann entschuldige ich mich meistens bei den PatientInnen und sage einfach, hey, es tut mir echt leid, aber dann war das jetzt mein Fehler, weil dann habe ich vielleicht irgendwas Falsches angewandt oder ich habe es dir nicht richtig erklärt oder keine Ahnung. Wir rollen es einfach nochmal von vorne auf. Und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, ist, jetzt ist es mir natürlich entfallen. Nein, jetzt kommt es wieder. Das ist ein kleiner Denkprozess im Hirn.
Ist ja gut.
Ja, das Denkprozess ist dann wunderbar. Nämlich dieses, es gibt nicht die perfekte Technik und nicht das perfekte Konzept, weil sonst würde man sie alle machen. Und ich glaube, das ist auch was, worüber wir ganz stark nachdenken sollten, weil wenn es das gäbe, was allen Leuten hilft, dann würde man sie alle machen.
Mhm.
Gibt es aber nicht.
Das Problem ist halt, dass viele, ich nehme jetzt wieder bewusst einen provokanten Begriff, viele so Jünger, die wirklich nur ihr ganzes Berufsleben einem Konzept folgen und das ist wieder, egal welches das ist. Aber wenn ich grundsätzlich wieder, wenn ich für jedes, wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Ja, und das ist dasselbe, wenn ich, wenn ich das immer so denke, dann bin ich ja der Meinung, dass das, was ich mache, das ist, was alle machen sollten und ja. dann wird es der Welt besser gehen. Ja. Und genau dieses Denken ist das Problem, dass quasi, es müssen nur alle Leute zu meiner Wahrheit kommen und dann wird es allen auf der Welt besser gehen. Und wenn sich das aber alle denken, in ihren verschiedenen Konzepten und Denkweisen, wird es wieder überhaupt nicht funktionieren. Weil das jeder, also wir setzen jetzt keine gesellschaftliche Diskussion an, aber es ist ja das Grundprinzip von Religion. Jeder ist der Meinung, meine Religion ist die, die halt wirklich wahr ist. Aber wenn sich das alle denken, in hunderten, tausenden verschiedenen Religionen, kann wieder niemand zusammenkommen. Und das ja. war schon wieder das Ende vom Ausflug in diese Gesellschaftsdiskussion, aber vielleicht, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können. Und was ganz wichtig ist, ja, weil wir jetzt schon langsam gegen Ende der Folge kommen, diese ganzen Biases, die wir hier aufzählen, für alle, die jetzt zuhören, der Luke und ich nehmen uns da null aus. Also deswegen, absolut, wir haben es immer wieder betont, ja. das betrifft alle Menschen. Ja. Und wenn man eine Bias am Schirm hat, dann kann es vielleicht helfen, schnell einen Namen dafür zu finden oder vielleicht ein bisschen besser in den versuchten Korrekturprozess zu kommen. Aber alle diese Biases passieren uns ständig. Also ja. wir sind da nicht auf einer Wolke 9, Wolke 7, was auch absolut immer, nicht. Und stehen da drüber mit dem Messias-Status gar nicht. Ja? Sondern wir sind Physios, wir haben auch Interaktionen mit unseren Patientinnen und Patienten, wir haben auch unsere eigenen Überzeugungen und natürlich haben wir auch Biases. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ich würde sogar mich jetzt wieder ein bisschen aus dem Fenster lehnen, das mache ich halt relativ oft, so wie eigentlich sonst auch.
So groß ist das Fenster gar nicht.
Aber ich auch nicht. Ich auch nicht, wenn ich schon mal gesehen habe. Aber auf jeden Fall, ich würde sogar meinen, dass Biases Sachen sind, die tendenziell mit mehr Berufserfahrung schlimmer werden.
Absolut.
Also das ist halt einfach, je länger ich Zeit hätte, potenziell mich in eine Denkweise festzufahren, desto schwieriger wird es ja, da wieder rauszukommen, ja. weil ich dann eben viel Zeit damit verbracht habe, viel mit einer Person oder Personengruppen verbracht habe, die halt diese Inhalte immer wieder neu befeuern oder neue quasi Erklärungen liefern und weil ich viel Geld investiert habe. Also je mehr Geld ich investiere, wieder Sunken Cost Fallacy, desto schwieriger wird es sein, selber zu der Conclusio zu kommen, na, das ist vielleicht doch nicht das Richtige. Ja, und ja. eben, da sind wir null auszunehmen davon. Das ist, ja. Ich glaube, es ist nur wichtig, dem auch ein bisschen Platz zu geben, damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht, so, ja, wenn man dann 5 Jahre Physio ist oder 10 Jahre Physio ist, dann geht das alles weg. Nein, ich glaube sogar Biases, wie gesagt, werden mit mehr Berufserfahrung potenziell deutlicher, stärker ausgeprägt und dementsprechend wird es schwieriger, aus Biases rauszukommen.
Es wird viel mehr, leider. Und das ist was wo mir dann oft die Praktikanten, Praktikantinnen helfen tatsächlich. Mhm. Wenn ich dann quasi in so einem Denkmuster drin bin oder in irgendeinem Aufbau von Übungen und dann irgendwann sagen die dann nach der Einheit zu mir, aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, das so und so zu machen? Und es gibt genug Leute, die ich kenne aus eigener Praktikumszeit, die dann sagen, was erlaubst du dir und wie kannst du mich hinterfragen und bla bla, bitte macht's das nie. Ja, das ist wirklich nicht gut für euch und nicht gut für die PraktikantInnen und auch nicht gut für die PatientInnen, bitte danke, sondern ich setze mich mittlerweile hin und sage, okay, wie hast du das gemacht? Dann höre ich mir das an und denke mir so, ja, es hätte schon sinnvoll sein können, das so zu machen, ja, oder sinnvoller. Und dann, wenn ich Zeit habe, lese ich mir was dazu durch, ja, was auch nicht immer so ist, natürlich bei einem 40-Stunden-Job etc. Und Leben generell. Aber ja, es hilft hier auch, sich selbst ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Auch von Jüngeren, die keine Berufserfahrung oder weniger Berufserfahrung haben.
Und eben, das ist ein super Punkt, weil Erfahrung ist was. Erfahrung genauso wie Alter generell. Jede Person, egal wie sie arbeitet oder was sie macht, bekommt mehr Erfahrung dazu. Und jede Person wird älter. Deswegen, ich finde so einerseits Berufserfahrung, aber auch generell Alter als einzigen Grund, warum ich vor einer Person irgendwie Respekt haben sollte oder warum ich ihre Meinung besonders schätzen oder respektieren sollte, finde ich eher schwierig, weil das quasi jeder ist in dieser Zeit Dings drinnen, in der Zeitschiene drinnen und mit jedem Tag mehr habe ich einen Tag mehr Erfahrung, aber das sagt nur darüber aus, was ich in der Zeit gemacht habe. Und so wie du sagst, ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die sind 2-3 Jahre nach mir fertig geworden mit dem Bachelor, haben einen Master gemacht oder nicht, komplett egal, und haben einfach aus ihrem Denken so gute Argumente, so gute Denkweisen, so neue, frische Ideen, auf die ich selber vielleicht nie kommen würde. Mhm. Und da ist mir das doch komplett egal, ob die vor mir oder nach mir fertig geworden ist oder ob die vorher ganz was anderes gemacht hat. Ja. Wenn die Idee oder die Wortmeldung, die Rückmeldung, der Austausch wertvoll ist oder fruitful ist, das auf Englisch so, eben wenn das verwertbar ist, wenn das auch, ist ja auch immer die Frage, wie man es rüberbringt, also bei Meinungsverschiedenheiten, wie man die artikuliert oder kommuniziert, das finde ich schon auch wichtig, aber dann ist mir das doch komplett egal. Und wenn ich jetzt gerade eben studiere und unterrichte und von denen kommt ein Input, wo ich mir denke, ah, schau, da habe ich noch nie dran gedacht, weil ich eben ja auch in meinen Denkmustern festgefahren bin und dann kommt von außen ein Input, dann kann der genauso mega wertvoll sein. Und umgekehrt, standardmäßig, weil jemand nur 10 Jahre oder nur weil jemand 10 Jahre länger Physio ist als ich, muss es nicht heißen, dass jede Wortmeldung, Rückmeldung von der Person gleich quasi wie eine Marienerscheinung oder wie auch immer gewertet werden muss. Das ist ja jetzt die Offenbarung, sondern es kann oft auch ein Blödsinn sein. Es gibt alle Zwischenstufen in diesem Spektrum.
Ja.
Und also Erfahrung, sich darauf zu berufen, so quasi dieses Eminenzbasierte, na quasi ich habe recht, weil ich bin ja länger Physio, sagt viel über die Person aus, die es sagt oder als Argument verwendet und in meinen Augen nicht unbedingt was positiv.
Ja.
Ja, genau. Man kann sich auf den persönlichen Erfahrungsschatz, nämlich die Vielzahl an Erfahrungen, die man gemacht hat, auf jeden Fall berufen. Und wenn das dann mit der Zeit zusammenhängt, okay, gut.
Ja.
Aber jetzt allein zu sagen, ich bin länger Physio als du, du hörst mir zu. So wie du es gesagt hast, so, na, was fällt dir ein, quasi da jetzt eine kritische Anmerkung zu machen? Das finde ich ein bisschen schwierig, hinterfragenswert.
Alter ist sicher und Berufserfahrung ist sicher beides gut zu haben, aber das heißt nicht, dass wir uns über andere hinwegsetzen können und das heißt auch nicht, dass wir unsere eigene Idee, die einfach nur in unserem Kopf stattfindet, unbedingt jemand anderem aufzwingen müssen. Ja, es gibt genug Ideen, es gibt genug Arten zu therapieren, es gibt nicht den einen Guru oder die eine Guru für irgendwas Bestimmtes, sondern jeder entwickelt seine eigene Art und Weise zu therapieren und zu funktionieren, glaube ich, als Physio Therapeutin. Deswegen bleibt euch selbst ein bisschen treu auch. Schaut vielleicht, dass ihr halt möglichst an der Evidenz bleibt. Das wäre immer so unser Wunsch, glaube ich, ein bisschen. Was nicht heißt, dass man nur noch Studien zitieren muss oder nur noch, ich mache nur noch diese Art von Dingen, weil das ist das Einzige, was wirkt. Absolut nicht. Aber wenn wir uns von der Ebene quasi nach unten bewegen und dann sagen, okay, die Patientin braucht einfach gerade das und das, dann ist es genauso okay. Aber versucht es einfach mit der Wissenschaft ein bisschen zu leben und damit zu gehen. Ich glaube, das ist für heute mal ein guter Schlusssatz. Und ja, ich glaube, für das Thema der Idole werden wir eine zweite Folge machen, weil das geht jetzt nicht mehr so aus, beziehungsweise ich glaube, jetzt ist schon viel Stoff gewesen. Lieber Philipp, ich danke dir vielmals, dass du heute bei mir warst. Erstmals bei mir zu Hause sogar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Chaos für dich. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Technik zu Beginn gehabt. Also ich hoffe, das alles gut hingehört. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und ihr könnt den Philipp wie immer erreichen unter Instagram bei physio.philipp. Ihr könnt mich natürlich erreichen unter luki-physio oder per E-Mail an lukas.laschuber@focusu.at. Die E-Mails kann ja gerne dem Philipp weiterleiten. Hast du auch noch E-Mail-Adresse, wenn du die noch bekannt geben möchtest? Oder?
Ja, office@physiophilipp.at. Gerne. Aber Instagram funktioniert sehr gut.
Passt. Genau. Und ansonsten, wir freuen uns auf euer Feedback, wir freuen uns auf eure Bewertung und vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ihr werdet bald wieder von uns hören.
Ja, danke für die Einladung, Luki. Danke an euch fürs Zuhören und eben, wie gesagt, gerade nach der Folge unbedingt offenes, ehrliches Feedback, weil nur so können wir uns gemeinsam weiterentwickeln und ja, nicht sparen mit konstruktiver Kritik.
Genau, ihr helft uns auch immer weiter. Vielen Dank, dann ciao.
Tschüss, baba.